New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Minds AI, eurem Podcast für Pragmatismus und Learnings. Mir sitzt eine spannende Frau gegenüber und wir haben heute mal keine Update-Folge, sondern ein spannendes Interview. Ich freue mich heute, die Sida begrüßen zu dürfen. Die sitzt mir hier gegenüber. Und für alle die zum ersten Mal reinhören, wir bei New Minds, Jens und ich versuchen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder abzuholen über die neuesten Neuigkeiten der KI-Welt und versuchen auch mit Menschen zu sprechen, die KI anwenden, die Anwendungsfälle haben oder Firmen gegründet haben. In dem Fall heute sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich heute, dass Sida mir gegenüber sitzt. Und Sida, schön, dass du da bist. Und vielleicht holst du mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ab, wer du bist, was du machst und was du mit KI so zu tun hast.
Vielen Dank für die Einladung, Max. Ich freue mich sehr. Bin leicht nervös, aber das kriegen wir mit Sicherheit hin. Ich bin Sida und ich bin seit über 24 Jahren im digitalen Marketing zu Hause. Bin quasi eine der ersten Pionierinnen, die überhaupt ja mit Internet was anfangen konnten. Und habe unterschiedliche Agenturen und Unternehmen durchlaufen. Zuletzt war ich bei Wildfood Labs als Head of Communication and Content. Und Anfang diesen Jahres dachte ich mir, du musst was Eigenes machen. Ja, die letzten Jahre wurde ich in mein Unternehmen geholt, um etwas zu skalieren, ein Themenfeld oder eine Abteilung aufzubauen. Und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt was Eigenes machen. Bin ich jetzt, wann dann? Ja, und so ist AI Humanity auch entstanden. Und eine spannende Reise bis jetzt mit vielen, vielen Hürden auf jeden Fall. Einige Stolpersteine dabei, aber was soll ich sagen? Das ist halt, glaube ich, das Gründer-ABC, was man einfach durchläuft, was jede durchläuft in der Phase.
Ja, du sagst, es ist Gründer-ABC. Erzähl mal, also wer oder was ist AI Humanity? Und erstmal vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, was macht ihr? Und dann im nächsten Schritt vielleicht noch, wie kam es dazu, dass ihr das macht?
Ich fange, glaube ich, an mit dem Thema, wie kam es dazu, mit dem Punkt, wie kam es dazu. Und zwar war ausschlaggebend, also ich war eigentlich schon wieder auf dem Weg, natürlich wieder in ein Unternehmen hinein mit der Expertise, die ich halt habe. Vertrag lag auf dem Tisch, ich musste nur noch unterschreiben. Und zu dem Zeitpunkt war mein ältester Sohn Paco zu Besuch. Er war ausschlaggebend, dass ich den Vertrag nicht unterschrieben habe, meinen nächsten Anstellungsvertrag, und ich mich selbstständig gemacht habe. Paco ist eine Ausbildung zum Kapitän, also Binnenschifffahrt, und eine unfassbare harte Ausbildung. Er hat sich das im Kopf gesetzt, seitdem er 6 Jahre alt ist, und ewig drauf gewartet, sich überall beworben. Die Ausbildung an sich ist sehr hart, und die hatten ein autonomes Fahren in der Berufsschule. Also Schiffe, die zukünftig selber fahren. Und da war ja völlig erschrocken, als sie das in der Berufsschule hatten. Und und da fiel ein Satz, der mich sehr tief getroffen hat von ihm, nämlich, na, hoffentlich darf ich mein Schiff dann noch selber fahren. Da dachte ich mir, Mensch, ich muss mich mit der Thematik ein bisschen mehr beschäftigen, weil ich einfach, er hatte Fragen, die ich ihm nicht beantworten konnte und die mich aber selbst interessiert haben. Und da ich mich mit der künstlichen Intelligenz eh schon auseinandergesetzt hatte, im kreativen Bereich natürlich, die mir selber hilft, meinen eigenen Alltag zu bewältigen. Und als ChatGPT für uns hier in Deutschland zugänglich war, ich glaube, Max, solche Leute wie wir sind die Ersten, die sich draufstürzen und einfach checken, wie das funktioniert. Meine Gedanken waren dann natürlich, man kann eins und eins zusammenzählen, man kann ein bisschen in die Zukunft blicken, und dann weiß man natürlich auch, okay, wo sind die Gefahren? Und als Mutter von 3 Kindern habe ich natürlich sehr viele Herausforderungen gesehen. Und meine Gedankenreise begann eigentlich mit der einfachen, aber kraftvollen Idee, die künstliche Intelligenz mit den menschlichen Werten zu vereinen. Also ich sage dazu immer Uniting Tech und Touch. Im Tech-Bereich eh klar. Aber der Touch-Bereich, das ist menschliche Komponente, die hat irgendwie in diesem ganzen, ja, in den ganzen Dingen, was ich alles so mitbekommen habe, einfach für mich gefehlt. Also Fragen, die einfach keine Antworten ergeben haben. Ja. Und dann war der ursprüngliche Gedanke von mir, ich muss einen Verein gründen. Ich kann es nicht den großen Tech-Firmen überlassen, diese wirklich zukunftsweisende Technologie, die uns seit Jahrzehnten schon umgibt, das ist ja nicht erst seit gestern oder seit letztem Jahr da, das mitgestalten zu wollen. Ich hatte keinen Plan, wie, ja, irgendeine Frau mit drei Kindern, die irgendwo hier in der Nähe von München wohnt, ja, die lassen sie bestimmt nicht mitreden. Also kam die Idee, einen Verein zu gründen, wo ganz viele Menschen dann mitreden können, aus jeglicher Phase ihres Lebens, aus überall her, Unternehmen, Einzelunternehmer, NGOs, wirklich aus der Mitte der Gesellschaft. Auch das ist so ein bisschen, ja, ich war ganz am Anfang, vom Jahr ungefähr, da hatte ich leider ein bisschen Pech. Mein Ansprechpartner auf öffentlicher Seite hat mir eine Liste geschickt mit den Vereinen, die ich gründen darf. Vom Fischerverein bis zum Sportverein, alles da. Vom Nähkursverein, alles auf dieser Liste. Aber ich konnte keinen Verein für KI gründen. KI fürs Gemeinwohl, das gab's auf dieser Liste nicht. Also konnte ich den Verein nicht gründen, laut meinem Ansprechpartner. Also musste eine andere Lösung her. Und bei dieser anderen Lösung habe ich den Stefan getroffen. Wir nennen ihn liebevoll den Professor Dr. Stefan Buchhester. Der hat das Institut für Verhaltensökonomie vor Jahrzehnten gegründet, arbeitet als Profiler für die Polizei unter anderem und gibt natürlich Lehrgänge in diese Richtung, hat sehr große Aufträge auch gemacht, war früher sehr, sehr lange bei einer Automobilhersteller global tätig. Und wir haben uns einfach unterhalten. Und Verhaltensökonomie ist eh ein unfassbar spannendes Thema, auch gerade für Marketing. Mhm. Und daraus ergab sich die Idee natürlich, etwas zu gründen, wo wir den Einfluss aus der Verhaltensökonomie in die künstliche Intelligenz mit einfließen lassen können. Und so entstand AI Humanity. Mhm. Was macht AI Humanity? Eine gute Frage, die habe ich mir sehr oft gestellt in den letzten Monaten, um das Ganze natürlich in der Gründungsphase auch zu finalisieren. Wir helfen Unternehmen und Einzelpersonen dabei, ethische Prinzipien in die Nutzung und Entwicklung von KI-Systemen zu etablieren. Und da natürlich mit dem Fokus auf den European AI Act, um größere Unternehmen in die Verantwortung zu ziehen, kleinere Unternehmen zu schützen.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ihr seid sozusagen die Ethikretter in der KI-Entwicklung aus Deutschland. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, witzigerweise, haben uns hier und da mal wieder, haben sich die Wege gekreuzt. Und beim Kaffee hast du mir erzählt, dass sozusagen ja ihr aktuell trotz sozusagen gerade Start schon sehr viele Interessenten, Anfragen, Themen habt, sei es aus den Staaten, die ihre AI-Lösungen nach Deutschland oder Europa bringen wollen oder generell jetzt halt, sag ich mal, beschleunigt diesen Prozess durch diesen EU-Act hier, der kommt oder jetzt rechtskräftig ist und so langsam eingeführt wird. Wie stellten ihr, also erstmal, welche Herausforderung glaubst du, haben so Unternehmen generell fernab von dem Thema Ethik, glaube ich mal jetzt mal, weil du gesagt hast, wir sind in unserer Bubble, wir nutzen es natürlich öfter und schneller und alles easy. Hast du mit Unternehmen schon gesprochen? Wie ist denn da so die Stimmung gerade aktuell bei Entscheidern oder bei den Leuten, die sozusagen AI irgendwie einsetzen müssen?
Also zum einen muss ich sagen, wir lernen mit jedem Gespräch dazu und wir stellen natürlich fest, dass so einem Unternehmen, jetzt mal unabhängig von der ethischen Komponente, teilweise gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also das ist so, alles nicht miteinander verbunden, aus Angst nicht zu wissen, wo sie anfangen sollen. Und rechtlichen Konsequenzen fangen sie nicht an. Aber im Endeffekt steht aber dann wieder im Raum natürlich, okay, dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Da ist sehr viel Angst auf Unternehmerseite. Die Kreativen, ich glaube, die sind natürlich immer die Ersten, die am Start sind und alles testen und ausprobieren. Und ich sehe da auch wirklich tolle Fortschritte. Und dann gibt's natürlich noch die Entwickler, ne, die KI entwickeln und trainieren und alles. Und wir hatten Gespräche oder die sind auf uns zugekommen. Wir sind gegründet, aber wir sind immer noch im Aufbau. Also in 4 Wochen sieht das Ganze bei uns dann anders aus. Haben wir Anrufe bekommen. Da waren wir noch nicht mal gegründet. Aber es hat sich irgendwie darum gesprochen. Und es kommen Entwickler aus Silicon Valley auf uns zu, weil sie natürlich das Potenzial auf dem deutschen Markt sehen, weil die Infrastruktur für die Technologie in Deutschland nicht gegeben ist. Also ich zitiere hier einfach mal. Mhm. Und da sehen sie natürlich ihre Chance, jetzt den Fuß in Europa reinzubekommen. Aber dann gibt es natürlich den European AI Act, den kennen sie nicht oder beziehungsweise kennen sich mit der rechtlichen Komponente hier in Deutschland nicht aus. Das hängt ja mit Datenschutz auch schon an. Und da sind natürlich auf uns zugekommen und fragen natürlich, wie sieht es denn rechtlich aus? Was müssen wir beachten? Woher kriegen wir lokale Daten auch vor allen Dingen? Ja, lokale Trainingsdaten und möchten da einfach auch ja erstmal wissen, wie das Ganze ausschaut. Und wir haben relativ spät erst gemerkt, und das ist eigentlich ziemlich lustig, dass wir nicht nur Unternehmen und Einzelunternehmen beraten können in diesem Bereich, sondern hey, da sind ja auch noch die Entwickler, ja, die ja auch die Beratung benötigen und vor allen Dingen Datensätze benötigen. Nun haben wir aus der Verhaltensökonomie ganz viele Rohdaten, ne, für Trainingsdaten, ganz viele Rohdaten für Trainingszwecke und das ist natürlich auch etwas, wo wir erst voll spät drauf gekommen sind und das ist natürlich für Entwickler aus Silicon Valley sehr interessant, diese Daten mal einzusehen.
Ja, ist einfach mal was anderes, als das Internet zu scrappen und damit die KI anzulernen. Vor allen Dingen, wenn man ja weiß, dass die Large Language Models ja aktuell ja auch so in so einem Punkt sind, dass sie neue Daten brauchen, weil das Internet ist durchgescrapt. Also super interessant. Das heißt, im Endeffekt, es hilft dir ja bilateral sozusagen auf beiden Seiten. Wie seht ihr dann sozusagen, also welche Rolle spielt dann sozusagen dieser AI Act in eurer Arbeit? Also ist es sozusagen jetzt mal, ist wahrscheinlich wie ein kleiner Brandbeschleuniger, würde ich jetzt mal ganz hämisch sagen. Natürlich pusht euch das ja sozusagen durch, dahingehend, dass ihr natürlich euch gut positioniert habt. Vielleicht 2, 3 Sätze dazu und dann hätte ich noch eine spannende Frage auch, weil du gerade mit den Daten gesprochen hast und von dem Stefan gesprochen hast, den ich auch schon kennengelernt habe. Und vielleicht auch nochmal, was dahinter steckt noch an Power, weil das finde ich auch so ein mega Mehrwert von euch. Das ist so echt geil mit dieser deutschen Datenerhebung und Verhaltensökonomie, was dahinter steht. Ich glaube, das ist so sehr, sehr interessant, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also vom Gedanken her hatte ich ja sowieso vor. Die Idee, AI Humanity als Initiatorin, das Ganze an Stefan natürlich herangetragen, war ja die Idee, ethische Richtlinien, ja, also bereitzustellen oder irgendwie damit zu arbeiten. Ja, also das war der Gedanke dahinter. Wie man es anstellt, war damals einfach noch nicht klar. Also das hatten wir sowieso vor. Die Verordnung ist wie so eine Art Katalysator für uns und erhöht die Dringlichkeit natürlich einfach auch. Unsere Vision und Mission gibt das Ganze natürlich unglaublich viel PS, das Ganze auf die Straße zu bringen. Man muss dazu auch sagen, ne, dass der European AI Act auch nicht alles abbildet, was wir sehen, wo es da einfach auch Lücken gibt und Graustufen einfach auch gibt. Aber zumindest ja, haben wir eine Verordnung, die der Idee und was wir als Vision einfach auch sehen und was meinem Herzenswunsch, deswegen ich AI Humanity überhaupt, die Idee in meinem Kopf entstanden ist, bringt es nach vorne. Und das ist einfach, als ich AI Humanity im Kopf hatte, wusste ich noch gar nichts von European AI Act. Da wusste ich das noch nicht, dass es einfach auch verabschiedet wird und dann auch so schnell, an Anführungsstrichen. Aber das beflügelt mich natürlich nur oder uns hier, das ganze Team natürlich nur, dass es uns einfach ein paar mehr PS auf die Straße gibt.
Das ist super, super cool, weil du ja eigentlich dann auch so ein bisschen bestätigt oder bekräftigt wirst in dem, was in deinem Kopf ist, dass da auch andere Leute drüber denken. Jetzt würde mal sagen, es gibt ja viele auch Kreative oder, sag ich mal, Tech-Nerdies, die sagen, ja, der AI-Act, der hindert wieder uns in Europa irgendein Global Player zu sein und wir sind eh schon abgehängt, jetzt werden wir noch mehr abgehängt. Siehst du das auch so oder sagst du, dass die Entwicklung und Evolution, wir können auch in Europa mit trotz Ethik-Richtlinien sozusagen, bei denen die USA ja, wie wir alle wissen, aufgrund von ihrer schon von ihrer Geschichte des Landes ja schon eher so ein bisschen ja das Thema Ethik woanders hingestellt haben und nicht auf vorderste sich auf die Fahne geschrieben haben. Das heißt, siehst du da, dass wir dann nicht konkurrenzfähig mehr sind in Europa, wenn durch diesen AI-Act, oder sagst du, das schränkt jetzt nur bedingt ein?
Ich sag mal so, wie wäre es mit Erfolg mit ethischer Innovation? Also wäre es, wenn wir uns mal darauf konzentrieren, ja. Ich meine, es gibt unglaublich viele Menschen, die sich noch gar nicht mit KI auseinandergesetzt haben. Unglaublich viele Menschen, die einfach auch Angst vor der Zukunft haben, ja. Und das sind alles Endkonsumenten, sag ich mal so. Alles Menschen, die unsere Produkte, also was heißt unsere Produkte, die einfach in der Gesellschaft sind, ja. Und das sind einfach ja unsere Zielgruppen, also Zielgruppen an sich, ja. Und jetzt stellen wir mal vor, dass wir Ethik nicht als Bremse, sondern als Katalysator für Gutes nutzen können und uns wirklich darauf konzentrieren können, Dinge voranzubringen, die wirklich auch ethisch innovativ sind, wird das uns nicht eher nach vorne bringen in der Zielgruppendynamik, sage ich mal so, eher Ansprache. Wenn wir versichern können, das, was wir hier erarbeiten, erschaffen und die Systeme, ja, dass die wirklich auch, ja, ethisch korrekt sind oder ethische Prinzipien oder Grundlagen zumindest drin haben, wird es doch viel mehr Abnehmer, denke ich mal, aus meiner Marketingperspektive, ja, viel mehr Menschen ansprechen, als wenn sie Angst haben müssen, ja, mit dem System arbeiten zu müssen, die vielleicht, völlig biasfrei, also die wirklich ganz viele Fehler drin haben. So, Und da denke ich mir, da liegt doch eigentlich eher in Europa generell, ich meine, hier ist der, hier liegt die Ethik, ja, das Menschenrecht liegt in Europa. Warum streuen wir uns dagegen? Und wieso nehmen wir das Ganze nicht an und sagen, ey, das ist unser Bereich und da werden wir extrem stark drin. Und vielleicht ist das genau der USP, der Europa ausmacht in diesem Bereich. Würde ich jetzt mal im Raum stellen, zumindest denke ich mir das so. Und ich denke nicht, dass es eine Bremse ist. Es ist ein Katalysator für wirklich Gutes. Ich sag mal, wir Menschen haben so eine beschränkte Intelligenz. Wir können von A nach B nach C nach Z fliegen, aber diesen letzten einen Schritt, das Fliegen komplett nachhaltig zu machen, das kriegen wir nicht hin. Vielleicht kann uns die KI dabei helfen. Genauso geht's für viele andere Bereiche. Inklusion, ja, wie viele Jahre reden wir über Inklusion? Ja, vielleicht ist es genau diese letzten 3, 4, 5 Schritte, die wir selber nicht gehen können. Vielleicht kann uns die künstliche Intelligenz dabei helfen, genau diese Schritte zu gehen. Also, vielleicht konzentrieren wir uns eher auf, ja, wie können wir uns nach vorne bringen, mit solchen tollen Innovationen, anstatt, wie kriegt man den besten Cashflow hin mit irgendeinem technischen Produkt? Also, egal für was es steht.
Ja, also es ist auf jeden Fall genau das, was natürlich in unseren aller Herzen irgendwie das Wichtigste ist, dass das gute Menschen, also die Ethik irgendwo schon auch ein Treiber für Innovation sein kann und nicht eben ein Bremser, sondern vielleicht ein Katalysator. Aber jetzt holen wir mal so ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer ab in euren täglichen Work. Also wie kann man sich das vorstellen bei euch? Kommt dann so eine Anfrage? Jetzt gehen wir mal auf die Seite des Unternehmens. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wir reden ja viel mit Brands, also auch Menschen sind bei uns zu Gast, die bei Unternehmen arbeiten, die KI einsetzen, die KI-Projekte haben, die testen, die machen. Die sind ja sozusagen dann vielleicht erstmal erklärt, was ist der AI Act sozusagen? Also was bringt es mit sich? Worauf müssen Unternehmen achten? Und wo kommt ihr da ins Spiel? Und wie sieht da sozusagen so ein Prozess aus? Das würde ich, glaube ich, ganz spannend finden, wenn wir da nochmal die Leute abholen können, weil ich das wichtig finde.
Ja, ich glaube, es gibt einfach grundlegende Sachen, wo wir sagen, hey, erstmal verstehen, ja, was ist der überhaupt, ja, dann muss man halt auch gucken, Bestandsanalyse im Unternehmen zu machen, ja, also mit was für System arbeite ich da überhaupt, ja, und das Ganze dann zu planen natürlich und dann in die Umsetzung zu gehen, und wir helfen dabei, das kannst du nicht nebenher machen, ja, das kannst du nicht neben deinem Tagesgeschäft noch nebenher machen, das mache ich die 30 Minuten am Abend, bevor ich in Feierabend gehe, schaue ich mir das nochmal an. Oder ich gebe es einfach einem Junior, der macht es. Das geht auch nicht. Sondern das sind schon wirklich, das ist ein Gesetz, das wird zu einem Gesetz. Und damit muss man sich schon auseinandersetzen. Und ja, und die Bereiche, die es betrifft, dann auch so aufzubereiten, dokumentarisch aufzubereiten, dass es auch wirklich, ja, eine Prüfung standhält. Das bedeutet natürlich einfach auch, dass man sagen muss, die Rahmenbedingungen ja, für einen selber müssen halt klar sein. Es geht ja viel hier um Compliance einfach auch, einen Code of Ethics zu erstellen, sich mal kurz den Code of Conduct sich anzuschauen, ja, da muss man das Ganze dokumentieren, wie transparent, wie arbeitet man damit, all den ganzen Kram. Und die Dokumentation muss so stattfinden nach dem UEI Act, dass, wenn eine Prüfung kommt, man diese Dokumentation auch vorlegen kann. Und dabei unterstützen wir und helfen wir. Und unser Team, wir sind ja insgesamt 7 Personen. Und ich bin die Einzige, die also aus dem Marketing-Kreativbereich kommt. Alles andere sind wirklich Spezialisten auf ihrem Gebiet. Das sind Wirtschaftsjuristen, das sind IT-Sicherheitsexperten, das sind Finanzexperten. Und wir haben Profiler im Team, ja, also Verhaltensökonomen auch im Team. Und das ist alles, was die KI braucht, um langfristig zu leben, ja, haben wir in unserem Team quasi drin. Ne? Und dieses Team hilft natürlich auch bei rechtlichen Fragen. Ne? Also es ist ja ganz viel Recht auch dabei, das Ganze so aufzubereiten, dass man ja keine rechtlichen Konsequenzen dabei davon trägt. Ich meine, bis zu 7-stellig kann man muss man Bußgeld zahlen, kann man bis zu 7-stellig zahlen. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen, auch bis zu 20% des Umsatzes. Ne? Also das ist da so ein bisschen ausgelegt, je nach Unternehmensgröße, wie viel man dann an Strafe zahlen muss. Und wir sind eigentlich dabei und helfen einfach, das Ganze aufzusetzen, bei einer Prüfung standzuhalten, und wir zertifizieren das Ganze auch. Wir können und dürfen zertifizieren, und das kann man auch schön auf seine Website tun. Das ist, glaube ich, auch sehr schön für Endkonsumenten zu sehen, hey, die arbeiten ethisch korrekt mit der künstlichen Intelligenz. Und wenn die Prüfung kommen sollte, kann man alle Unterlagen vorlegen. Die sind dann korrekt mit der Zertifizierung, und dann sollte das hoffentlich die Prüfung den Stand standhalten. Aber da sind wir uns, ja, was heißt hoffentlich? Also wir sind ja sehr sicher, dass es der Prüfung natürlich standhält, weil in unserem Team auch jemand ist, der den EU-EI-Act quasi mit beraten hat.
Okay, das heißt, ihr habt sozusagen Insider aus Brüssel, die bei euch sozusagen euch supporten, dahingehend, dass da die beste Zertifizierung, der Zertifizierungsprozess durchgeführt wird. Aber ich glaube, am Ende ist es ja nicht so, dass ich mir irgendeine Zertifizierung wie beim Skikurs hinmache und sage, ich bin auch 5. geworden, war auch dabei, sondern es geht ja wirklich darum, dass man da ja wirklich auch das lebt und sich nicht, ich glaube, so wie Pinkwashing gab es ja mal, es gibt ja Greenwashing, vielleicht gibt es AI-Washing, ja. Dahingehend ja auch, und ich glaube, dafür steht ihr eben nicht, irgendwelche Plaketten hinzuhängen, dafür kenne ich dich auch jetzt, glaube ich, schon ganz gut und weiß, welche Werte du vertrittst. Und vor allen Dingen natürlich auch das Background des Teams, was ihr habt, ist natürlich, hilft natürlich Unternehmern oder Entscheidern in Unternehmen, die AI einsetzen wollen. Wie gesagt, in diesem ganzen Sammelsurium, es fällt mit dem Datenschutz an, es fängt damit an, dass keiner eigentlich so richtig weiß, was gibt's denn eigentlich an Tools, ja, das ist ja das, was wir mit Jens immer besprechen, jede Woche neue Updates, hier gibt's ein neues, das kann das, ChatGPT, Llama, Claude und wie sie alle heißen, und ich glaube, viele wissen überhaupt nicht, was ist es sozusagen, wie implementiere ich überhaupt, baue ich meine eigene AI. Gibt ja auch Agenturen, die jetzt große posaunt haben, dass sie ihre eigene KI haben. Am Ende für die Leute, die so wie wir, die damit täglich rumspielen, ist es halt irgendwie eine Abwandlung von irgendeinem Large Language Model mit einem eigenen Interface oben drüber. Aber anyway, ich glaube, vom Anfang vom Technischen ist der Prozess ja schon der, dass man erstmal analysiert, Wo ist AI einzusetzen? Was muss ich dabei beachten? Wie kann ich die Ethik nicht links liegen lassen auf der Strecke der Entwicklung der KI? Und da ist es auch interessant zu sehen, dass ihr dann so einen interessanten Pool an Teamleuten habt, die dahinter stehen, die natürlich auch unterschiedliche Berufsgruppen und Jobs haben und dementsprechend auch Erfahrungen mitbringen, die KI-Implementierung im Unternehmen, glaube ich, auch braucht.
Unser Wirtschaftsjurist würde sagen, aber würde dich fragen, Max, arbeitet dein Team mit ChatGPT?
Ja.
Ja, dann müsstet ihr auch den Prozess durchlaufen.
Ja, ja, das müssen wir doch eh machen. Das werden wir ja eh machen und wir werden ihn mit Bravour bestehen. Das kann ich jetzt schon garantieren. Dafür stehe ich mit meinem Namen, wie man so schön immer, wie so schön ein großer Unternehmer immer gesagt hat. Deswegen klar,
stell dir mal vor, Entschuldigung, ein riesengroßes Unternehmen, HR-Abteilung. Gehst da rein, weißt da rein, fragst, aber jetzt wisst ihr, mit welchen Tools eure Kreativen arbeiten? Wie viele können diese Tools aufzählen und können das auch bejahen oder beneiden? Also da fängt es schon an, ne? Und das ist die Kreativabteilung arbeitet selbstverständlich, ne, mit einem Tool, ja, was künstliche Intelligenz beinhaltet. Da bist du schon verpflichtet, das Ganze natürlich auch zu dokumentieren. Und das wissen die wenigsten. Daher bitte Vorsicht, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Egal wie, aber jedes Unternehmen muss sich da schützen und es muss auseinandersetzen.
Dann nimm uns doch mal kurz mit auf so eine Reise. Wie arbeitet ihr mit so Unternehmen zusammen, um die ethischen Standards eben in dieser KI-Entwicklung durchzusetzen? Ihr seid jetzt ja gerade gestartet. Habt ihr da schon so einen laufenden, sag ich mal, kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne dass jetzt irgendwelche Brands oder Namen oder Unternehmen, aber wie sieht es dann so aus? Kommen die dann auf euch zu? Jetzt sagen wir mal aus Unternehmersicht. Was ist das? Hilfe? Sieh da, ich brauche Hilfe. Und wie läuft es dann ab? Du hast ja vorhin kurz den Prozess ein bisschen anskizziert. Magst du uns dann nochmal vielleicht ein bisschen vertieft abholen, wie ihr da rangeht und uns dann sozusagen da auch abholen, wie da euer Alltag dann in so einem Unternehmensprozess mit einem Unternehmen aussieht?
Ja, ich kann dich so ein bisschen bedingt abholen, weil der Stefan macht so den ganzen Prozess. Unsere Experten sind da drin. Ich bin da drin, um das Ganze natürlich so ein bisschen zu beraten. Aber im Endeffekt kommt ein Prozess, dass ein Unternehmen auf uns zukommt und erstmal eine E-Mail schreibt mit, hallo, könnt ihr uns helfen? So, ja, damit fängt erstmal alles an. Damit wissen wir aber eigentlich noch gar nicht, was im Unternehmen los ist. Ja, vielleicht sind es auch Unternehmen, die eigentlich nur, keine Ahnung, mal ChatGPT nutzt oder ein DeepL, ja, zur Übersetzung oder sonst etwas. Da ist es natürlich, wo wir sagen, okay, das machen wir innerhalb von 2-3 Stunden mit euch. Ja, das ist jetzt nicht, da müsst ihr jetzt keine große Angst haben. Das ist nur, wir zeigen ihnen auf, was sie dokumentieren müssen, wie sie es dokumentieren müssen, ja, und auf was sie achten sollen. So. Wenn jetzt so größere Unternehmen, ich nehme mal dein Unternehmen, die Social Media Piraten, nehme ich jetzt mal her. Wir sehen natürlich auf der Website schon, als allererstes, ihr arbeitet mit KI-Systemen. Ja, nicht nur, dass ihr damit ihr arbeitet, ihr produziert auch noch. So, das sind so 2 Punkte. Dann der dritte Punkt ist, die sind im Marketing zu Hause, ja. Das heißt, Werbetreibende. Das heißt, sie sprechen wirklich Endkonsumenten an. Das heißt, sie produzieren Inhalte, die andere Menschen wieder beeinflussen können. Ja, und das ist natürlich etwas, was voll in den EU-AI-Act reintrifft. Ne? Also gerade diese Unternehmen werden extra besonders gern unter die Lupe genommen, die natürlich immer eine Zielgruppe ansprechen in ihren Inhalten. So, und da analysieren wir erstmal. Das sind so Dinge, Komponenten, die ich bei dir offensichtlich sehe. Natürlich, weil wir uns auch schon kennen, aber ich die Social Media Piraten ein bisschen kenne, aber das sind so öffentliche Dinge, die ich auf der Website schon mal wahrnehme. Und in diesen Prozess gehen wir rein. Und eigentlich geht es dann nur darum, euch zu schulen in dem Bereich. Was ist Ethik überhaupt? Jetzt muss man natürlich sagen, ja, Ethik liegt immer im Auge des Betrachters, ja. Eine der schwersten Fragen, die sich ein Unternehmen stellen kann oder stellen sollte, ist natürlich, an welcher Stelle bin ich bereit, gerne, die mit einer KI möglich wäre, an welcher Stelle meines Unternehmens bin ich bereit, auf Gewinn zu verzichten, die ich mit einer KI generieren könnte, die aber nicht ethisch korrekt ist. So, und das ist, glaube ich, das, was sich Geschäftsführer, Unternehmer, Inhaber stellen sollten, ja. Und dann gehen wir eigentlich rein. Und Ethik liegt immer im Auge des Betrachters. Das muss man sich mal vorstellen. Wir kommen da jetzt nicht rein und sagen, das und das ist richtig und das ist korrekt, sondern das müssen wir mit euch gemeinsam machen. Es ist ja euer Unternehmen, ihr müsst daran arbeiten und es liegt immer im Auge des Betrachters und dementsprechend können wir immer nur beraten. Also wir selbst können keine KI-Verzerrung reduzieren, das können wir einfach nicht. Ja, das liegt ja, KI-Verzerrungen liegen ja in den Trainingsdaten drin, sondern wir selbst können Entwickler dabei unterstützen, die das Trainingsdaten weniger Bias hat, also weniger Fehlerverzerrungen hat und beraten, also Unternehmen dabei beraten, welche Verzerrungsrisiken die KI mit sich bringt. Also, das heißt, wenn ihr jetzt mit der KI arbeitet, wir gehen rein in die KI, schauen uns das Ganze an und dann können wir euch da sagen, das und diese Verzerrung bringt die KI mit euch und das wird dokumentiert. Ja, das ist Teil des EU-AI-Aktes. Ja, Verzerrungen, wie entstehen überhaupt Verzerrungen in den Trainingsdaten? Also verzehren tun wir sowieso immer. Ja, warum verzehren wir? Weil, wie gesagt, Ethik liegt im Auge des Betrachters. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist immer eine emotionale Entscheidung. Und in der Emotionalität liegt auch immer ein kleines bisschen die Verzerrung drin. So. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber eine Verzerrung ist immer gegeben, weil es keine Standardformel dafür gibt. Deswegen ist es so wichtig, dass externe Leute reinkommen, weil man kennt ja das Betriebsblindheit. Dass externe Leute reinkommen und dabei unterstützen, um Dinge aufzuzeigen, die man vielleicht nicht sieht, weil man in diesem Unternehmen einfach schon viel zu tief drin ist.
Der ist super, super hilfreich auch. Gerade das Thema Emotionalität und eben diese Ethik-Thematik ist ja immer so ein Thema auch. Und wenn wir uns ja austauschen, auch mit anderen Leuten, die ganz viele AI, dann ist ja gleich mal so, ja, Ethik, das können wir jetzt mal erstmal hinten anstellen. weil natürlich das natürlich nicht als Katalysator gesehen wird, sondern oft als irgendwie so Bremse. Aber welche Tipps würdest du so Unternehmen geben, wenn es um das Thema KI und Ethik irgendwie, wenn sie KI und Ethik verantwortungsvoll einsetzen wollen? Gibt so ein Cheat-Sheet, was du hast, oder hat Stefan gesagt, Mensch, wenn die Leute das und das beachten würden, dann wäre es deutlich einfacher. Kannst du da unseren Zuhörern und Zuhörern so ein paar Tipps mitgeben und sagen, hey, schaut mal, fangt doch erstmal so und so an und das könnte euch zum Beispiel auch helfen, ja?
Naja, also bevor es um die technische Implementierung geht, würde ich sagen, geht es erstmal über die Rahmenbedingungen klar zu werden. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Sport, sagt der Stefan immer, 70% des Erfolges ist die Vorbereitung. Ja, gibt eigentlich nicht das, außer das, was ich gesagt habe, weil jedes Unternehmen unterschiedlich ist. Ne? Und wie gesagt, Ethik liegt im Auge des Betrachters. Frag dich selber mal, auf was kann ich verzichten? Eine spannende Frage, ich habe was Spannendes. In einem Gespräch über jemanden, der eine Agentur bauen möchte, der wirklich nur Kinofilme produziert, und zwar mit KI. Ja? So. Völlig unwertend habe ich die Frage mal gestellt, aber was machst du denn mit deinem ganzen Team? Ich meine, du hast ein riesengroßes Team. Du brauchst ja dann nicht mehr so viele Leute. Und diese Frage hat derjenige sich überhaupt nicht gestellt gehabt. Ja, es war nur die Geschäftsidee im Kopf, ohne die Konsequenzen, die sie es vielleicht mit sich bringen würden. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass es schlecht oder gut ist. Ich sage nur, mach dir darüber Gedanken. Ja, und dann dafür musst du halt, und das ist halt die ethische Komponente dabei, sich die Frage zu stellen, die vielleicht auch unangenehm ist, ja, und darauf eine Antwort zu haben. Und das ist der European AI Act.
Also das heißt im Endeffekt frühzeitig, nicht so wie wir, die erst den dritten Schritt vom ersten machen, KI implementieren und überhaupt gar nicht checken, was alles sozusagen dahinter, was für ein Rattenschwanz dahinter steckt, sondern sich erstmal wirklich Gedanken machen. Wenn man das in drei Stichpunkten zusammenfassen kann, Gedanken machen, was ist überhaupt das KI-Thema? Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass erstmal überhaupt, was gibt's, was ist es überhaupt? wie beeinflusst es mein Unternehmen, wo kann ich es implementieren und was bringt es aber auch für ethische Komponenten mit sich, wenn ich es implementiere, und was muss ich dabei beachten? Also so vier kleine Hilfestellungen. Gibt's eigentlich Plattformen, bei denen man sich sozusagen, ich sage jetzt mal auch nur Front an die IHK oder so, aber gibt's irgendwelche Plattformen vom Staat, Blogs, Magazine, die da so ein bisschen helfen oder Info, ich würde sagen, in der Schule würde man, glaube ich, sagen, Infobroschüren dazu oder ist da sozusagen auch, siehst du da auch einen großen Nachholbedarf, weil als Unternehmer, wenn ich den nicht kennen würde, würde ich sagen, ja, okay, dann google ich halt und finde irgendwie, was google ich da? Ethik und KI-Beratungsagentur, keine Ahnung. aber da muss ich ja den Need haben, dass ich dich suche oder dass ich danach suche. Unterstützt der Staat da oder ist es da eher sehr, sehr, sag ich mal, behäbig, was diese Aufklärung, was ist denn das eigentlich und was bringt es mit sich?
Ja, also man kann natürlich den European AI Act einfach googeln, dann kannst du als erstes kriegst du die Website, die ist vom Europäischen Parlament angezeigt, wo das alles drin steht. Die haben natürlich sowas wie eine Timeline ausgebaut, ne? Die ersten Anforderungen beginnen ja jetzt im Februar, also da müssen schon ein paar Richtlinien eingehalten sein, also Max, wir müssen ran. beginnen im Februar, das betrifft extrem zum Beispiel die ganzen Krankenversicherungen, die mit Daten arbeiten, ganz vielen Daten arbeiten, ja, von Endkonsumenten. Dann betrifft es auch noch die Binnenschifffahrt extrem, auch ab Februar. Und das ist als Zeitleiste aufgebaut. Man kann da reinschauen mit ganz vielen Querverweisen, wiederum mit ganz vielen Unterparagraphen. Also man kann sich da durcharbeiten, durchforschen, aber wenn man keine Ahnung hat, dann wird es auch schwierig. Also ich habe auch Schwierigkeiten, diesen ganzen Ablauf zu verstehen auf der europäischen Seite.
Geht mir auch so.
Ja, dementsprechend ist es natürlich gut, dass es Agenturen gibt oder Berater gibt, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt schon Berateragenturen, die großen halt, die man alle kennt oder Digitalberater, die sich schon damit auseinandersetzen. Ich finde es auch mal so ein bisschen, was ich an uns sehr gerne mag, ist, dass wir genau breit aufgestellt sind. Wenn man bestimmte Berater anschaut, das ist sehr nach Fachwissen. Ne? Und ich möchte schon hervorheben, was unser USP ist. Und das ist natürlich die Verhaltensökonomie, dass wir mitbringen und vor allen Dingen alle Lebensbereiche und Altersunterschiede über die Entwicklungsspanne der menschlichen, also der Menschlichkeit. Das bedeutet, wir haben Juristen und alles bei uns am Tisch, die sagen, das ist gut und das müssen wir bitte ändern. So. Und spannend finden wir das Thema Kinder und Jugendliche. Ne? Also es ist ja nicht nur, in der Werbung sprichst du ja auch nicht immer nur die erwachsenen Menschen an, die wissen, was sie da kaufen, ja, sondern es gibt natürlich auch Werbetreibende, die Kinder und Jugendliche, die ja auch ansprechen, ja. Und die bräuchten eine ganz andere Zielgruppe, eine ganz andere Ansprache und einen ganz anderen Eintritt, wie KI zum Beispiel. Und da, ja. Und das muss zum Beispiel auch dokumentiert und belegt werden. Ne? Also ich spreche ja zum Beispiel solche Zielgruppen an. Und das ist halt wichtig. Ich habe den roten Faden deiner Frage verloren, sorry.
Nein, alles gut. Das war nur das Thema, dass ich auch sozusagen gefragt hatte, wie die Infomaterialien einfach gesagt der Regierung ist zu dem Thema AI Act und du ja auch richtig gesagt hast, dass man sich da schon mal verlaufen kann auf dieser EU-Seite. Und das ist auch so ein bisschen immer das Thema, dass es, glaube ich, auch für die Allgemeinheit oft zu komplex und zu juristisch und zu, sag ich mal, formdeutsch aufbereitet wird, damit sozusagen auch der Letzte oder die Letzte Person im Hintertupfing, wie man in Bayern so schön sagt, auch weiß, was KI ist, was das mit sich bringt. Und ich finde, du hast jetzt gerade eigentlich einen sehr, sehr wichtigen und vielleicht bewegen wir die Diskussion so ein bisschen in die Richtung auch, was Ethik ist, haben wir gesagt, ist immer schwierig, liegt immer im Auge des Betrachters. Wir haben verstanden, was ein Team dahinter steht. Wir haben verstanden auch, wie sozusagen ihr daran geht, was ich auch super spannend finde. Und dass ihr auch schon mit Unternehmen ja arbeitet, die ja schon berät, im vollen Gange seid. Aber eins haben wir noch gar nicht besprochen und das ist so ein bisschen auch das. Ich habe auch zwei Kinder, zwei kleine Kinder, zwei Mädels und das beschäftigt mich schon auch und uns auch daheim, das Thema Jugendprävention, nenne ich es mal, Kinderprävention dahingehend, was das Thema KI und vor allen Dingen, wir kommen aus dem Social, aus dem Digitalen, auch die, was macht überhaupt das Ganze mit einer Jugend und mit einer Kindheit, wenn man frühzeitig soziale Medien konsumiert, wenn man frühzeitig auf den sozialen Medien, du hast gerade vorhin gesagt, wir sind sozusagen als Social Agentur da gerade jetzt sozusagen beäugt, weil wir Inhalte generieren. Jetzt können wir darüber reden, wie sich das, sag ich jetzt mal, für Frauen, wie sich das Schönheitsideal immer weiter irgendwie, sag ich mal, stark verändert, aber auch für Männer durch diese, sag ich mal, Oberflächlichkeit über Social Media, durch die Inhalte, durch das Leben, was man angeblich leben soll, was einem suggeriert wird. Es ist ja alles ungefiltert. Die Kinder können ja, also die Eltern können das ja nicht kontrollieren, weil oft keine Medienkompetenz, sage ich jetzt mal böse hämisch gesagt, ja davon irgendwie da ist. Und ich glaube, das wird ja sozusagen schon auch ein ethisches Thema werden, wenn immer mehr KI-Inhalte auf den sozialen Plattformen published werden, wenn da sozusagen auch mehr, man nicht mehr weiß, hier dieses Thema mit Deepfake-Videos, wer ist was, auch virtuelle Influencerinnen, große Diskussion. Ich finde es mega spannend aus der unternehmerischen Sicht, was man als Chancen als Unternehmen da hat. Natürlich da, sage ich jetzt mal, die Rotlichtindustrie schon lange natürlich auch immer Innovation hat, das heißt AI dort ja auch in der Pornografie schon ganz früh irgendwie angewendet wird. Wenn man sich jetzt mal das sind ja immer so die Extremen, so wie die Kreativen, die probieren dann immer alles aus, aber dieser Impact, was es eigentlich auf eine jüngere Zielgruppe, du hast gerade die Kinder, was macht es mit einem, ja, wenn das sozusagen noch mit dabei ist, wer kümmert sich darum? Ist es dann sozusagen der Staat, das Landratsamt, die Volkshochschule, die IHK, ich weiß, die Schule an sich? Da habe ich so ein bisschen meine Bedenken und Angst, weil die Medienkompetenz würde ich jetzt einfach mal, da würde ich mich wahrscheinlich weit aus dem Fenster, vielleicht machen wir jetzt keine Freunde, aber die Medienkompetenz an deutschen Schulen lässt schon stark zu wünschen übrig von den Lehrkräften.
Ja.
Und das tut mir auch leid, ja. Also, dass da sozusagen, die haben natürlich andere Sorgen und Probleme, aber man braucht da sozusagen irgendwie eine Instanz, die auch dieses Ethik- und KI-Thema den Kindern irgendwie erzählt und sagt, hey Kids, das, was ihr da seht.
Ja, also es ist ja so ein Herzensthema von mir. Ich bin selber Mutter von 3 Kindern, allerdings sind meine Kinder schon Teenies. Und unsere Kinder, Max, haben nochmal ein ganz anderes Bewusstsein, weil wir beide in dieser Bubble arbeiten. Ja? Und das heißt, wir können Dinge auch ganz anders rüberbringen. Und das sind aber, ja, die meisten sind es halt nicht. Ja. Und das hast du richtig gut angesprochen. Und Kinder und Jugendliche sind oft weniger in der Lage, die Konsequenzen ihrer Online-Aktivitäten zu verstehen. Ja. Ein Beispiel, ganz auch, also wirkliches Beispiel aus der Schule, meine Kinder, Deepfake, ne, schön auf dem Porno vom 14-jährigen Mädel das Gesicht genommen, auf dem Porno raufgepackt, ne, in der Schule rumgeschickt, WhatsApp-Gruppe. Ne, nur, dass das Mädchen völlig fix und fertig ist, das Ding ist auch noch im Internet gelandet. Ja, das Ding da runterzukriegen, ist ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Und dann natürlich haben andere Schüler, andere Jungs auch dieses Videos weitergeschickt.
Verteilt, ja, klar.
Verbreitet. Aber das ist wiederum, ja, Verbreitung von Kinderpornografie. Also das ist irgendwie, da kommt ein ganzer Rattenschwanz mit sich rum. Nicht nur, dass die Kinder Zugang zu der Technologie haben, sondern sie werden dann auch strafrechtlich verfolgt, weil sie es weitergeschickt haben. Als Beispiel. Ich kann das Beispiel nennen, weil es wirklich passiert ist in der Schule von meinen Kindern. Dann natürlich einfach auch, es gibt Technologien, wo du in live direkt schon einen Deepfake machen kannst. Ne? Ein Mann,
ja, ja.
Es gibt ja solche Videos, ne? Ein Mann hat ein Gesicht von 14-jährigen Mädchen, ist aber ein Kerl. Jetzt Gedankenkino, eine Mutter, ich habe eine 17-jährige Tochter, ja, Mensch, die ist super nett, die habe ich auf Instagram kennengelernt, wohnt hier in meiner Nähe, mit der habe ich auch schon telefoniert und Videocall gemacht, ja, alles geil. Ich treffe mich mit der jetzt mal. Ja? Also das sind alles drüber wird nicht gesprochen. Und das macht mich als Mutter wahnsinnig. Ja, Schule, ich war natürlich in der Schule. Natürlich fragen mich die Lehrkräfte, weil sie wissen, dass ich mich mit der Thematik auseinandersetze. Im Gymnasium merkst du natürlich, klar, das ist ein anderes Umfeld. Die Schüler machen ihre Prüfungen auch mit ChatGPT. Leider so auffällig, dass sie im Nachgang nicht mehr drüber lesen. Und das kann die Lehrer sehen natürlich, dass da
manchmal... Wäre mir nie passiert. Wäre mir als Schüler nie passiert.
In der Realschule wird das schon deutlich weniger. Einfach auch, was ist überhaupt KI? Und in der Mittelschule, ich glaube im Norden heißt es Hauptschule, gar nicht vorhanden. Also weder das Wissen noch das Bewusstsein dafür. Das heißt, es wird in der Bildung auch eine riesen Kluft geben, ja, wieder zwischen die sich Tools leisten können, 30 Euro im Monat für ein Tool, um das auszuprobieren, ja, oder und zwischen denen, die davon einfach gar keine Ahnung haben, weil sie es von zu Hause nicht mitbekommen, weil die Lehrkräfte ihnen es nicht mitgeben und weil sie sich einfach ein Tool für 30 Euro im Monat nicht leisten können, um einfach mal auszuprobieren. Ja,
ja.
So, und da sehe ich das Ganze wirklich, wirklich sehr kritisch. Das ist nicht nur, dass wir Deepfakes haben, wir haben Cybermobbing, wird ganz anders mit KI auch rüberkommen, ja. Dann müssen wir auch lernen. Also Kinder müssen wirklich lernen, kritisch mit Informationen umzugehen, die sie im Internet erhalten. Und dafür gibt es keinen Unterricht. Gar nicht. Bis heute. Und wir haben 2024, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, ja, gibt es kein Bildungsfach in der regulären Schule. Auch die Lehrkräfte werden darin nicht ausgebildet.
Ja, das ist also auf jeden Fall was man auf jeden Fall angehen muss. Und vielleicht könnt ihr sozusagen hier so ein bisschen die Lücke füllen und auch hier Bildungseinrichtungen irgendwie schulen. Das war ja auch was wir auch im Privat mal besprochen haben, dass das meiner Meinung nach von Lehrmaterialien anfängt bis vielleicht Workshops oder was man, Videokurse, keine Ahnung. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, man muss da auch rein, weil das ist sozusagen sonst in eine Richtung entgleisen kann, die nicht schön ist und die vielleicht eine ganze Generation schaden kann. Und und vor allen Dingen, wenn man dann eben überhaupt gar nicht weiß, weil du richtig gesagt hast, was ist richtig, was ist falsch. Ich glaube, auch eine gewisse Ethik bringt es mit, dass man Dinge hinterfragt und dass man Dinge für wahr oder für richtig oder für falsch sag ich mal, ansieht. Klar variiert diese Ethik, Moral sozusagen dahingehend schon auch, aber ich finde es, wie gesagt, super, super wichtig, was ihr macht auch, und freue mich, euch weiter zu begleiten, und wir haben es hier bilateral immer wieder wahrscheinlich zu tun, auch wenn wir durch eure Prüfung gehen müssen hier, und ich hoffe, ich werde mit nicht dem Zeugnis, was ich mal in der Schule, glaube ich, hatte, weil ich nicht besonders, sag mal, engagierter Schüler war stets bemüht, sollte bei mir nicht drin stehen, hoffentlich, wenn wir die Prüfung mit euch machen. Aber ja, das heißt, zusammenfassend ist das Thema KI und Ethik auch in Bildungseinrichtungen, glaube ich, ein Thema, was sicherlich ihr auch vorantreiben könnt, was wir auch, ich glaube auch alle, die Kinder haben, die dann schulpflichtig werden, auch als Eltern Verantwortung haben, die sich ein bisschen damit auskennen, auf die Leute zu, auf die Entscheider zuzugehen. Ich glaube, die freuen sich. Und wir wollen natürlich auch ein Lob an unsere ganzen Lehrkräfte in Deutschland aussprechen. Natürlich ist es nicht ihre Schuld, dass sie diese AI nerdy Skills, wie wir sie haben, nicht haben und somit nicht aufklären können. Aber wir würden gerne da supporten, wenn es ist.
Total.
Ja, Sida, es war mir echt eine Freude.
Ich würde noch ganz gern was ergänzen. Nicht nur immer das Schlechte daran zu sehen, Mensch, die Kinder, das und das, sondern es gibt einfach Zukunftsperspektiven. Das muss man den Kindern auch aufzählen. Also es ist ja nicht nur alles irgendwie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern es wird ja auch eine Menge Chancen damit einhergehen, ja, wie die Art und Weise, wie KI die Arbeitswelt auch verändert, ne? Um den Kindern da einfach auch wirklich eine Zukunftschancen zu geben, sich genau da einzufinden und sich in diesen Bereich fortzubilden, ja, und sich darauf zu fokussieren, weil es ist ja nicht immer alles schlecht, sondern was können wir daraus machen? Und es ist so viel Potenzial da. Das müssen wir aufzeigen. Das gehört mit zur Bildung, wenn ich da.
Ja, ich glaube, du hast einen schönen das ist schön abschließend gesagt, weil wir sind ja auch eher ich bin jetzt auch nicht derjenige, der gerne irgendwelche Untergangsszenarien skizziert, sondern eher immer versucht, positiv zu bleiben, ganz egal, wie negativ die Situation ist. Und deswegen ist es was schöner abschließender Satz zum Thema, was bringt die KI wenn man sie ethisch korrekt einsetzt, auch für tolle Zukunftsperspektiven. Danke, Sida, dass du da warst und dass wir sprechen durften. Wir verlinken wieder für alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Shownotes sowieso. Sidas LinkedIn und feel free, Sida anzutackern und zu fragen. Wenn ihr Fragen auch habt, gerne auch kommentieren. Und ich glaube, wir werden uns hier und da sowieso wieder mal treffen und vielleicht bauen wir dich ja auch in einer Update-Folge mal als Sidekick ein. Wir haben einen juristischen Sidekick immer mal wieder gehabt bei juristischen Fragen. Vielleicht bauen wir Stefan und dich mal so bei so Ethikfragen, wenn es wieder irgendwelche großen Meldungen gibt von OpenAI und Anthropic, Claude. Und dann kannst du vielleicht auch uns oder Stefan uns einen kleinen O-Ton dazu liefern, aber Sida, danke, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht, mit dir über ein, sag ich mal, eher anstrengenderes Thema zu sprechen, nämlich Ethik und KI. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Firma, für dein Startup und bis ganz bald.
Vielen Dank, Max. Bis bald.